Herzlich willkommen zum Satsang. Oder zwei Personen sind, glaube ich, das erste Mal hier. Ich glaube, wir sehen uns zum ersten Mal hier.
Ja.
Und warst du schon mal?
Nee, ich war auch nicht.
Mhm. Du schon, ne?
Ja.
Naja. Ja. Es ist Raum für alles, ja. In erster Linie auch Raum, einfach natürlicherweise in Stille hier zu sein. Ja. Nach unserer Erfahrung gibt es so einem, für viele Menschen erleben das, dass es so eine natürliche Ansteckung gibt von, ja, auf der tiefsten Ebene könnte man das sowas nennen wie eine Urruhe. Ja, ich habe den Begriff heute gerade nochmal, bin im Moment am Schreiben sozusagen. Ich weiß gar nicht, von wem der Begriff ist sozusagen, dieser Begriff Urruhe. Ja, aber ich finde den sehr sympathisch für diese tiefste Ebene, die wir sind. Eine Ruhe, die, ja, die ist tiefer als es geht da nicht darum, um die Abwesenheit von Geräuschen oder nicht mal unbedingt um die Abwesenheit von Gedanken, aber um diese tiefe Ruhe, die allem zugrunde liegt. Und wir alle haben eine Ahnung davon, wir alle in gewisser Weise sind wir, auf der tiefsten Ebene sind wir diese Urruhe und wir, ich bin sicher, alle von uns haben davon auch bewusste Erfahrungen gemacht und machen sie auch immer wieder. Eine bewusste Erfahrung ist im Tiefschlaf, wenn wir einschlafen. Es ist auch sehr ruhig, wenn wir im Tiefschlaf sind, wenn der Traum, wenn gerade kein Traum aktiv ist. Eine andere Möglichkeit ist, einen guten Orgasmus zu haben und danach die Ruhe, die dann manchmal auftaucht. Ja. Andere Gelegenheiten sind in der Natur, wenn wir irgendwie die Stille in der Natur schmecken oder spüren. Ne? Manchmal gerade gibt es sowas wie, wenn nachts alle Lichter sogar weg sind und wir einfach nur im Dunkeln sind. Und da gibt es einfach diese Stille und Ruhe. Aber was eigentlich, das sind eigentlich gar nicht, das sind vielleicht so Momente, wo das so durchleuchtet. Ja? Aber tatsächlich leuchtet da eben das durch, was die ganze Zeit da ist. Und auf eine Art leuchtet es nicht mal. Ich meine, es gibt ja manchmal, in diesen Kreisen gibt es manchmal diesen Begriff Erleuchtung irgendwie so, als wenn das was wäre, wie wenn wir diese Tiefe erkennen, als wenn da irgendwelche Lichter aufgehen. Oft kann man eigentlich sagen, es ist eher eine Erdunklung oder eine Verdunklung. Ja, es ist wie eher manchmal auch wie so eine Leere oder eine Schwärze. Ja. Tatsächlich sogar eher farblos, ohne dass wir irgendwelche Eigenschaften ausmachen. Und vielleicht gibt es eine ganz natürliche Ansteckung, dass wir einfach uns erlauben, in diese Urruhe wie zurückzusinken oder in Resonanz damit zu sein, wirklich in intensiver Resonanz, dass das einfach das natürliche Sein ist. Und es hat ganz viel damit zu tun, dass wir eben nicht unseren Gedanken folgen. In dem normalen Folgen von unseren Gedanken, unseren Geschichten, ich, mich, mein, meine Person, wer ich bin auf der relativen Ebene, wird diese Urruhe einfach ganz oft überschattet. Deshalb ist die Einladung hier, in gewisser Weise, wie unser Lehrer Eli Jackson sagt, dem nächsten Gedanken nicht zu folgen. was eigentlich das Natürliche ist, so in meditativer Stimmung. Vielleicht zu sehen, dass Gedanken auftauchen und dass ihnen nicht gefolgt werden braucht. Gerade hier gibt es eigentlich nichts zu tun, worüber wir nachdenken müssten. 1,5 Stunden freie Zeit.
Du bist gerade für nichts zuständig. Selbst wenn irgendwas in dir auftaucht, was, wenn du auch dafür gerade im Moment nicht mal zuständig zu sein bräuchtest, sondern dich wie hier selbst davon zurücksinken lassen kannst.
Keine Arbeit, ihr müsst nicht reden, ihr dürft still sein. Keine sozialen Verpflichtungen im Sinne von nett sein oder sowas. Natürlich ist es nett, ein Lächeln von euch zu sehen, aber das muss auch nicht sein.
Vor allem, wenn es gemacht wäre, erspart euch die Anstrengung und uns die Künstlichkeit. Wir können uns erlauben, einfach total natürlich hier zu sein, was auch immer das dann heißt, wie auch immer sich das ausdrückt gerade. Und nicht mal dafür bist du zuständig.
Und ich meine, das ist auf eine Art ein Geschenk, immer wieder auch nur 1,5 Stunden Zeit zu haben und auch ja, die äußeren Umstände, die das auch noch unterstützen. Immerhin sind wir in einer Gesellschaft, die, wo wahrscheinlich jeder von euch weiß, dass er in den nächsten Tagen genug zu essen hat, ein Dach über dem Kopf, vielleicht einigermaßen gestützte Beziehungen. Ja, das ist ja auch nicht selbstverständlich auf diesem Planeten, dem immer noch viele Menschen, erstaunlicherweise, da ändert sich gerade meine Sicht auf das globale Geschehen.
Zum Glück.
Es gibt gute Entwicklungen auf diesem Planeten. Ja? Um 1800 habe ich gerade ein paar Zahlen gelesen von einem Professor für Weltgesundheit, der so sehr, sehr spannende Perspektiven aufmacht. Nicht von Verschlimmerung auf diesem Planeten, sondern von Verbesserung. Verschlimmerung gibt es auch, ja. Aber auch Verbesserung. Ja. Um 1800 lebten ungefähr 85% der Menschheit in extremer Armut. Ja. So, dass sie sich wirklich fast jeden Tag Sorgen darum machen mussten, wie kriegen sie ihr Essen. Und Hunger leiden mussten viele Tage im Jahr, sozusagen. Und irgendwie eine Stunde gehen mussten, bis sie sauberes Wasser, bis sie vernünftiges Wasser finden konnten. 85%. Heute, kleine Quizfrage, wie viele leben heute noch in extremer Armut? Nur noch 9% aller Menschen. Das ist eine enorme Verbesserung. Und wir leben dieser Forscher teilt das dann in 4 Stufen ein, nicht mehr so Entwicklungsländer und nicht Entwicklungsländer, sondern 4 Stufen. Und wir alle leben hier auf Stufe 4, die reichste Stufe. Und es ist wunderbar, dass wir uns das gönnen können, hier zu sein und uns keine Sorgen machen zu brauchen. In Wirklichkeit gibt es auch diese Möglichkeit sogar für extrem arme, das passiert ja auch manchmal, dass extrem arme Menschen diese innere Stille entdecken und merken, sie können sich das erlauben, diese auch aufhören, überleben zu müssen, sozusagen den Drang zu verspüren. Das gibt es auch. Aber wir sind hier und haben es sogar noch leichter auf eine Art. Und wir sind hier, wir stellen den Raum zur Verfügung, dass vielleicht diese natürliche Ansteckung einfach so Raum haben darf. Und das kann in Stille geschehen. Und auch gleichzeitig wiederum ist auch die Einladung da, falls Fragen auftauchen oder wir was erforschen wollen mit Worten, mit Reflexion auf eine Art, ist es auch willkommen, alles willkommen an Fragen und Themen, Berichten. Muss nicht unbedingt sein, diese untergründige Ansteckung von Ruhe und Urruhe ist sowieso da.
Allein das kann eine Wohltat sein, selbst für all deine Probleme, was auch immer das sein mag. Wenn du dich einfach gerade nur für diese Zeit nicht drum kümmerst, wer weiß, ob sich da nicht schon einiges löst, einfach dadurch, dass du dich da drumherum entspannst gerade und sogar von den Lösungsversuchen entspannst. Mal gucken. Aber es sind auch wirklich alle Themen willkommen. Wenn wir irgendwie dabei helfen können, irgendwas mal aus einer anderen Perspektive zu beleuchten oder wie auch immer, vielleicht dazu zu helfen, wieder zu einer Weite da drumherum zurückzufinden, dann Lasst uns gerne wissen, was auch immer euch am Herzen liegt. Dafür gibt es auch hier vorne einen Platz, wenn jemand näher kommen möchte. Wenn ihr nicht gefilmt werden möchtet, könnt ihr auch da vorne einfach Dimitri Bescheid sagen, dass die Kamera auf uns gerichtet bleibt. Oder auch später dann Bescheid sagen, wenn es nicht verwendet werden darf. Aber manchmal habt ihr vielleicht auch schon gesehen, ist das auch schön. Kann sich das sogar über das Internet übertragen und kann das auf die Weise hilfreich sein, auch für andere, die sich darin erkennen können auch. Und oftmals das auf die Weise tatsächlich sogar mitnutzen können, deine Selbsterforschung und Vertiefung und Erfahrung dieser Urruhe oder dessen, was auch immer dann da für eine Qualität hervorscheint. Aber das muss nicht Vorrang haben, dass wir hier unter uns einfach total offen und natürlich sein können. Und wenn es dafür einen geschützteren Raum braucht, dann sagt ihr einfach Bescheid.
Und diese Urruhe, wir haben ja heute auch ein Sommerfest und ich meine, der Sommer hat es noch auf sich warten lassen. Aber tatsächlich ist eigentlich auch schon einfach nur diese Ruhe zu genießen, auch schon, weil eine essentielle Qualität davon ist auch eine natürliche Zufriedenheit. Man könnte sogar sagen, eine Urzufriedenheit, ne? Oder auch eine Urfreude im Sinne von, es gibt eine grundlose Freude des Daseins. Irgendwie. Wo die herkommt, weiß ich auch nicht. Vielleicht, weil das Universum sich einfach so freudig explodiert ist oder sowas aus dem, beim Urknall oder so.
Vielleicht kitzelt das noch mal so ein bisschen so nach dem Urknall nach. So.
Aber die gibt es auch. Und das ist schon eine Feier an sich. Ja. Wer weiß, ob wir nachher noch feiern oder wie wir feiern oder wie wir auch das so ein bisschen einfach auch genießen, zusammen zu sein. Aber das ist auch eine natürliche Qualität. Das darf auch, das dürfen wir uns wirklich auch genießen. Das dürfen wir uns gönnen und das dürfen wir genießen.
Und es muss nicht wiederum. Ja? Es ist auch, vorhin habe ich auch mit jemand gesprochen und das sage ich auch jedes Mal wieder, wenn wir hier feiern. Es ist auch erlaubt, in Stille zu feiern. Es ist sogar erlaubt, auch in Traurigkeit zu feiern. Wenn was auch immer an Gefühlen auftaucht, das ist auch willkommen. Und tatsächlich kann sogar auch genossen werden. Dann können wir tatsächlich, wenn wir dem unser Herz öffnen, das sogar feiern, einfach Traurigkeit zu genießen oder was auch immer da gerade auftaucht. Dann können wir uns auch davon entspannen, feiern zu müssen, als ob das eine Aktivität wäre, die gemacht werden müsste. Wir werden sehen, wie sich was zeigt, in welchem Moment.
Das Gute ist halt, dass in dieser Urruhe fällt in gewisser Weise der Widerstand weg, der Widerstand gegen das, was gerade erlebt wird, wenn da einer war, oder das Wollen von etwas anderem fällt weg. Ja. Und das kann wirklich radikal sein, denn wir können in totaler Einverstandenheit mit allem sein, sogar mit einem müden, schlaffen Körper oder traurigen emotionalen Körper oder selbst wenn Gedanken noch durchkreisen oder der Geist unruhig ist, wenn wir wirklich wenn das wegfällt, dass wir im Widerstand damit sind, dann sind alle Erfahrungen, die gerade da ist, wirklich nicht nur okay, sondern wertfrei angenommen. Ja? Und dann ist es ganz natürlich, in Frieden zu sein mit allen. Selbst wenn wir nicht in Frieden sind, wenn noch irgendwas krummelt. Oder wie wäre es damit, in Frieden zu sein, dass es noch krummelt? Aber jetzt habe ich, glaube ich, was Trance induziert gerade in euch, was gar nicht da war. Selbst wenn es da sein sollte. Wir reden manchmal ja auch von der Annahme oder dem unmittelbaren Erleben von Gefühlen, gerade manchmal auch von diesen Basisemotionen, Wut, Angst, Traurigkeit. Ne? Die Emotionen an sich sind nicht das Problem. Es ist immer nur unser Verhältnis dazu und dann, wenn es ein widerständiges oder anderswollendes Verhältnis ist, dann wird es ein Problem. Sonst darf wirklich alles da sein. Und das ist die heilsame Kraft dieser Urruhe. Die darf alles willkommen heißen. Heißt alles willkommen, die sagt so nichts. Das ist nicht gut oder es ist, sollte nicht da sein. Die ist einfach still.
ein anderer Name, den wir diesem Namenlosen geben können, dieser Urruhe wäre, diese Weite, die Raum hat für alles oder worin sowieso schon alles enthalten ist. Also wie sollte die sagen, irgendwas sollte nicht hier sein, wenn es nun mal hier ist. Und darin liegt eine sehr friedliche Qualität dann.
Oder eine totale Neutralität, fast wie, als würden wir gar nichts fühlen. Das ist vielleicht sogar noch die tiefere Ebene, sowas wie Eigenschaftslosigkeit. Ja. Leere wird es dann genannt in manchen Traditionen, ja, weil es irgendwie überhaupt nicht fassbar ist und keine Qualitäten hat. Und so können wir hier sein. Manchmal ist so vielleicht ein Geschmack von Leere und Weite gar nicht fassbar. Manchmal gibt es vielleicht essentielle Qualitäten, die so auftauchen von Freude und friedlichem Hiersein oder einfach nur Dasein. Und sagt uns gerne Bescheid, falls die stille Ansteckung nicht wirkt oder wir gerne andere Hinweise haben wollt, andere Anregungen oder Abregungen. Ja. Wir sind dafür offen und sonst genießen wir die Stille auch. Willst du nach vorne kommen oder? Ja?
Ich wusste gar nicht mehr, wie sich das anfühlt, jetzt zu sein. Ich hatte eben ein Mantra, ich konnte meine Stimme nicht stillhalten und das war, ich möchte sterben. Und als ich das gesagt habe, da bin ich ins Herz gerutscht und habe mein Herz gespürt. Ich möchte wirklich sterben, ich hasse mich, ich hasse mein Leben. Es ist eine Qual.
Und wenn du sterben könntest, ja, und dich dieses deiner und deines Lebens, was du da hast, entledigen könntest, was wäre dann? Was willst du davon?
Ich möchte verschmelzen mit Gott schon immer.
Du möchtest verschmelzen mit Gott.
Ja, und das kriege ich irgendwie nicht hin.
Okay, und wie ist das, mit Gott zu verschmelzen?
Wunderschön.
Ja. Und die irgendwie, irgendeine Ahnung davon muss schon hier sein, sonst könntest du das nicht so sicher sagen.
Ja, die ist auch, ja, da.
Ja, und wie ist das, dich dem zuzuwenden?
Wie? Dann zittert alles.
Ja, ja. Was, wenn du dir erlaubst, das zittern zu lassen?
Ich möchte einfach nur mit Ramana sein.
Ja.
Ja, das ist mein tiefster Wunsch.
Ja. Ja. Und guck mal, ist das nicht interessant? Das ist eigentlich ein Ausdruck von Liebe, oder?
Ja.
Ja, von Liebe und Sehnsucht nach,
ja,
dem, damit eins zu sein, was du liebst. Nennen wir es Gott, nennen wir es Ramana. Und eigentlich am Ende Leben selbst, ja, oder das, woraus Leben hervorgeht. Das scheint wie Hass.
Ja, es
ist, aber eigentlich ist es Liebe. Wenn wir da reingehen, ja, findest du, dass es eigentlich Liebe ist, die sich da öffnet? Das Verschmelzen wollende. Und das ist schön, das Zittern darfst du ruhig zulassen. Das mag sein, dass sich da wirklich fast wie im Nervensystem was lösen will, weißt du? Und dass das sich wie durchschüttelt, locker schüttelt, was auch immer. Wer weiß, was da genau passiert. Denn das sind große Dinge, ja, oder nicht Dinge, aber das ist groß.
Ja.
Sterben zu wollen und zu entdecken, eigentlich
ist dieser Hass auf dich, nur der Hass auf das, was dich abzuhalten scheint, davon zu verschmelzen, mit Liebe und Leben an sich, mit Gott, mit Ramana zu sein. Und es ist so eine kleine Verschiebung der Perspektive, aber das kann einen drastischen Unterschied machen in deinem Leben. Was, wenn dein Mantra nicht mehr wäre, ich will sterben, ich hasse mich, sondern ich will mit Ramana sein, ich will mit Gott verschmelzen, ich liebe das, was auch immer das dann heißt.
Oder du könntest es sogar wie, ich will in Gott hinein sterben.
Ja. Das will ich.
Ja.
Und das ist schön, denn dieses Sterben ist tatsächlich sogar, das beinhaltet auf eine Weise, könnten wir sagen, fast als kleinere Beiläufigkeit auch die Bereitwilligkeit zu leben. Wie, das ist dann, ja, na gut, na und, dann, darum geht es eigentlich nicht dann, weißt du? Es ist mehr wie, dann ist das dein Fokus, darauf ist es ausgerichtet. Du willst in Gott hineinsterben, du willst mit Ramana sein, du willst mit Gott verschmelzen und dafür leben. Da kommt immer so was Falsches rein, wenn du redest, kann ich dir nur schwer zuhören.
Mm.
Da kommt immer wieder was Falsches in die Augen.
Okay. Was meinst du mit was Falsches?
Illusion, irgendwas, was mich ablenken will davon.
Mm.
Ich kann nicht klar gucken.
Ist okay. Aber irgendwas in dir kann hören und kann unterscheiden, was stimmt und was nicht und was Illusion ist und welchem du folgen und welchem du dich zuwenden willst.
Ja.
Ja. Und das ist okay. Ja, auf eine Weise können wir sagen, unser aller Sinne täuschen uns. Ja, das wissen wir rein wissenschaftlich schon, dass die Sinne uns täuschen.
Es ist, als wenn ich meine Augen, wenn ich die Augen aufmache, dann sehe ich Illusion.
Das stimmt.
Als wärst du dann auch Illusion.
Ja. Ja,
deshalb mache ich dir lieber zu.
Ja, ist gut.
Oh, als würden die Augen mich täuschen.
Ja, das tun sie.
Mhm.
Das stimmt. Und auf eine Weise ist das für uns alle so.
Ja. Und dann habe ich noch was auf dem Herzen, was ganz Schlimmes.
Mit ich möchte sterben anzufangen, ist ja nicht so schlimm.
Es geht um Selbstwürde oder so. Ich habe das Gefühl, ich prostituiere mich. Ich habe da einen Mann kennengelernt und ich will gar nichts von dem. Der fliegt in eine ganz andere Richtung als ich. Und dennoch laufe ich dem hinterher. Nur um Anerkennung zu kriegen oder so. Um nicht in meinem Alleinsein zu sein. Das will ich nicht.
Auf eine Weise kann das manchmal scheinen, als ob es wie verschiedene Teile in uns gäbe. Weißt du? Wie ein Teil, der das eine will und ein anderer, der das andere. Und die können sich nicht einigen. Ja, oder eigentlich hast du was entschieden und der andere Teil macht dann einfach irgendwas anderes.
Ja.
So ungefähr, ja?
Ja.
Wenn das passiert, dann erst recht, kann das ungeheuer wichtig sein, wirklich mal diese beiden Teile bewusst wahrzunehmen, anzuerkennen und rauszufinden, was die eigentlich jeweils wollen und brauchen. Und dann müssen die zu einer wirklichen Einigung kommen.
Dann werde ich wieder zum Kind, das irgendwie Anerkennung sucht.
Okay, und dieses Kind, was Anerkennung sucht, was braucht das?
Meine eigene Liebe, also Selbstliebe oder so. Das kann ich irgendwie noch nicht.
Ja, und vielleicht ist das ein bisschen eine zu spirituell korrekte Antwort bis Überforderung.
Ja, das war auch nicht so richtig vom Herzen.
Ja, ja. Denn gerade, ja, das stimmt, was du sagst, aber es nützt nichts, wenn wir das als spirituell korrekte Antwort wissen und uns damit dann womöglich noch selber weiter unter Druck setzen und fertig machen, weißt du? Und gerade wenn dieser kindlich bedürftige Anteil auftaucht und wenn der dich zu vereinnahmen scheint, der scheint nicht die Kapazität dafür zu haben.
Wofür?
Für Selbstliebe.
Nee.
Der ist verloren darin und sagt, ich mich lieben, wo soll ich das denn hernehmen?
Ja.
Ja. Der fühlt sich darin eher haltlos verloren und der braucht eher wirklich was oder jemand, worin dieser Halt zu finden ist.
Ja. Und den habe ich nicht. ja. glaube ich. Ja.
Na und du kennst dich selbst lieber auch schon. Ich meine, es ist ja kein Geheimnis, dass wir auch schon mal Sitzungen gemacht haben, Einzelsitzungen, wo wir auch an dem Thema teilweise gearbeitet haben. Ja. Da gab es schon auch Momente, wo du dich dir selbst, wo du dich verbinden konntest mit einer inneren Stärke und Präsenz in dir, die auch Liebe ist, und wo du dem auch deinem kindlichen Anteilen das was zukommen lassen. Das ist natürlich oft nicht mit einem Mal behoben. Ja? Das braucht auch wirklich eine Nachreifung und kann man auf verschiedene Art und Weisen auch noch fördern. Aber den Teil in dir gibt's, oder das Phänomen in dir gibt's auch, dass du den kindlichen Anteil durchaus auch liebevoll zuwenden kannst manchmal. So habe ich es jedenfalls erlebt.
Ja.
Aber das ist natürlich echt keine kleine Aufgabe. Ja?
Nee.
Weil es gibt so viele, für die meisten von uns gibt es eine ganze Menge kindliche Anteile, die wir erstmal, oder überhaupt Anteile in uns, die wir ablehnen und sagen, oh, bin ich hässlich, bin ich dumm, bin ich nicht gut genug, nicht schlau genug, alles Mögliche. Ja? Und das sozusagen die Liebe und letztendlich die Liebe von Gott, Göttlichen, von Ramana oder ohne es zu personifizieren, die göttliche Liebe, die kann schon in all diese Bereiche hinein leuchten. Aber manchmal dauert es oder es braucht auch eine gewisse Zeit. Ja? Oder manchmal tauchen Dinge auf, die wir auf einmal nicht mehr lieben können in uns. Oder wo eben nochmal Selbsthass auftaucht.
Aber dann ist es auch erlaubt, jemand oder etwas zu finden, wer die Kapazität hat und das lieben kann. Ja? Und sei es Gott oder Ramana, ja? In denen du aufgehen und worin du Halt finden kannst. Ja, ja, siehst du?
So ein bisschen.
Ja, so ein bisschen. Aber so, wenn wir uns lieber diesem bisschen zuwenden, dann können wir das verstärken. Ja. So diese, und seien es noch so kleine Momente, aber da gibt es eine Ahnung von, ja, diese Momente, wo du Halt erfährst und Liebe und wirklich, das ist ja nicht getrennt, so in dem Sinne, das klingt vielleicht gewagt, aber in dem Sinne können wir behaupten, dass gerade so wie du Ramana oder Gott liebst und mit denen verschmelzen willst, was wenn die auch dich lieben?
Das habe ich noch nicht betrachtet.
Ja. Was, wenn die auch dich wollen?
Das ist schön.
Und dich halten wollen eigentlich.
Ja.
Ich meine, was könnte Gott wollen, außer alles zu halten, alles zu lieben?
Das ist schön.
Auch all die Anteile in dir, die du vielleicht noch ablehnst im Moment.
Was
aber
ich
weiß ich ja nicht. Irgendwas, ja, was Kindliches, was du da glaubst, was nicht liebenswert wäre oder was sogar jemand hinterherlaufen wollte, dem du gar nicht hinterherlaufen willst, nur um Anerkennung zu bekommen. Ja? Was auch immer, da dieses Bedürftige.
Ja.
Ja? Wie, woher soll denn das kommen, wenn nicht von Gott? Also kann er das auch halten. Stimmt's?
Ja.
Eher, also.
Nichtsdestotrotz fühle ich mich sehr verloren im täglichen Leben.
Ja.
Es ist alles so anstrengend. Alles ist anstrengend, alles ist eine Qual, wirklich.
Hast du denn in deinem täglichen Leben wirklich ganz konkret auch Unterstützung oder?
Und gleichzeitig scheint es aber auch eine Veränderung zu geben. Ich meine, du hast den Mut, jetzt hier
das stimmt,
das
ich
anzusprechen.
Bin auch verwundert.
Ja.
Und du wirkst auch wirklich viel stabiler, als wie ich dich die letzten Male gesehen habe. Du wirkst viel klarer und viel besser bei dir. Irgendwas passiert da, was dir gut tut, oder?
Ja. Aber wieso bin ich denn nicht bei mir? Wieso bin ich so verwirrt?
Im Moment?
Nee.
Gibt es auch viel, wo, ja, wer weiß, was da passiert.
Ja. Ja,
manchmal scheint es so, als ob wir, wenn wir sehr früh die Erfahrung machen, dass wir nicht so angenommen zu werden scheinen, wie wir sind, oder dass wir nicht so sein dürften, wie wir sind, dass wir wie selber Teile von uns ablehnen und versuchen irgendwie anders zu sein und versuchen irgendwie lieber nicht bei uns zu sein. Und es kann auch sowas geben, dass gerade wenn wir sehr frühe Bedürfnisse nicht erfüllt bekommen, fühlt sich das so bedrohlich an und so verletzlich, dass wir sie lieber selber gar nicht mehr fühlen wollen.
Ja.
Und wir sie sogar selber ablehnen.
Ja.
Weil wir lieber glauben, unsere Eltern oder wer auch immer dafür zuständig wäre, die müssen ja gut sein. Die sind ja richtig, die sind ja Gott. Also wenn die mich ablehnen, dann muss ich wohl verkehrt sein. Ja, oder wenn die irgendwas in mir ablehnen, dann muss das wohl verkehrt sein. Und dann sind wir lieber bereitwillig, das zu übernehmen, als diesen entsetzlichen Schmerz, der in der Zeit lebensbedrohlich scheint. Ja, das scheint noch gefährlicher, dass deine Eltern eine Macke haben könnten und unzulänglich sein könnten und nicht die volle Kapazität haben könnten, dich zu lieben, wie du bist. Aber inzwischen bist du zum Glück nicht mehr für dein Überleben auf deine Eltern angewiesen. Mhm. Und inzwischen entdeckst du zum Glück sogar diese Liebe Gottes, die das alles halten und annehmen kann, wo überhaupt nichts anders muss. Ja, und dann kannst du mehr und mehr von der lernen und selber lernen, auf die Weise auf dich zu schauen. Und dich selber und all diese verschiedenen Aspekte in dir auch auf die Weise zu halten. Ja, danke auch.
Und du weißt ja auch, dass wir sind ja auch hier in Hamburg auch für, ja, für Einzelsitzungen oder so, wenn das mal, wenn du da noch mal ein Bedürfnis hast, ja. Ja, und gleichzeitig, ja, scheint sich da was zu verändern. Und nur nebenbei, ich meine, ich finde es auch mutig, dass du mit diesen Gedanken anfängst, auch mit ich möchte sterben. Die Wahrheit ist, vermutlich haben wir alle solche Tendenzen auch in uns. Manchmal ist das auch so überdeckt oder sowas, aber es gibt in uns allen auch sowas wie, manchmal ist das Leben, scheint es so blöd sein oder so enttäuschend oder so frustrierend, und dann kommt so ein Gedanke, ja, ist eigentlich relativ normal. Ne?
Sollen wir mal kurz checken, mal kurz fragen, irgendjemand hier, wer hat schon mal den Gedanken gehabt, ich würde gern sterben?
Oder hat die Ahnung, dass er ihn haben könnte.
Ja, und irgendjemand hier, wer schon mal das Gefühl hatte, ich hasse mich. Irgendjemand, wer das Gefühl hat, ich bin eigentlich mit dem Leben überfordert. Okay, ich sehe keine Ausnahmen. Du hast für uns alle gesprochen, auf eine Weise.
Und dieses Hineinsterben in Gott oder Hineinsterben in das Größere, in das Sein, ja, das ist tatsächlich auch ein Sterbensprozess. Da müssen wir immer wieder Dinge loslassen. Und sei es, dass wir den Selbsthass loslassen und dass der sterben muss. Ja. So, oder eben der Anspruch, dass wir irgendwas erreichen oder dass wir auf eine bestimmte Art und Weise sind. Ja, das ist eigentlich ein Sterbeprozess auch. Ja, in dem Sinne ist es damit auch gar nichts verkehrt. Es ist auch auf eine Art was Hochspirituelles, sterben zu lassen.
Und was sehr Lebensnatürliches. Ja, dauernd müssen Zellen sterben, damit neue entstehen können. Ja, es ist eigentlich, Leben ist dauerndes Sterben auch.
wie ist das? Es gibt ja so Untersuchungen, wo in unserem Körper, wo gesagt wird, wann nach, ne, zum Beispiel Hautzellen erneuern sich alle, was weiß ich, was, 3 Wochen oder sowas. Es gibt dann so, ne, und andere Zellen erneuern sich alle jeden Tag sozusagen, ja. Und dann,
nach 7 Jahren ist so gut wie alles ausgetauscht.
Bis auf so ein paar, genau, Stammzellen. Ich glaub, das irgendwo ist irgendwie, nach 7 Jahren soll jedes Molekül eigentlich in unserem Organismus irgendwie mal wieder ausgetauscht worden sein. Ne? Also eigentlich sitzen wir hier gar nicht.
Das
ist sowieso ein bisschen, wir sterben eigentlich ständig. Wirklich so, und irgendwie scheint es ja doch eine Struktur zu geben, die irgendwie ähnlich bleibt. Merkwürdig, ja? So ein bisschen wie in der Matrix, eigentlich sind das nur so nur Nullen und Einsen und trotzdem bildet sich daraus irgendwie so
eine Welt. Etwas, ja.
Kein Wunder, dass das manchmal schwindelerregend ist.
Ja.
Frustration, würde ich gerne noch sagen. Es ist im Außen alles frustrierend, was auf mich so kommt. Alles. Bis aufs Sonst. Aber sonst wirklich alles.
Tja, da könnte man jetzt direkt sagen, ja, spirituelle Reife.
Oh.
Und hey, ja, na klar, ja. Na klar wünschen wir dir, dass du auch wieder entdecken kannst, dass es auch im Leben Erfreuliches gibt und Erfolge und Schönes und Genuss. Ja?
Und ich meine, mit dem Mann zum Beispiel, ja, da wirst du vielleicht Anteile in dir erleben, die bedürftig sind, und aber wahrscheinlich hast, also warum, irgendwas Schönes wirst du mit dem auch erlebt haben, oder? Sonst, ja, gut, sagen wir, es ist klein, aber einfach nur, unser Verstand sagt schnell, alles ist so negativ oder alles ist frustrierend, ja. Und trotzdem, ja, mit solchen Sachen wie alles und immer, das ist auch einfach nur wichtig, da aufmerksam zu sein, dass eigentlich, wenn wir alles oder immer sagen, dann das sind so absolute Worte. Ja. Die sollten wir eigentlich für das Absolute aufsparen. So. Das heißt nicht, dass ich nicht mitspüren kann, dass viele Frustrationen in deinem Leben auftauchen. Ne? Das kann so sein. Und so wie ich dich kenne und dein Leben, hast du nicht das leichteste Leben. Da gibt's andere Leben, die erstmal zumindest von der Erscheinungsform erstmal leichter wirken. Da hast du irgendwie auf irgendeine Art und Weise, ist da vieles Schweres auch mit bei dir in deinem Leben, was auftaucht.
Und wer weiß, wie sich was entwickelt, aber tatsächlich, wenn ich so auf die Schnelle so ein Schlagwort reinwerfe wie spirituelle Reife, ja, dann meine ich das tatsächlich auch ernst im Sinne von, das hast du sicherlich auch schon gehört und gelesen und gesehen, dass es oft die Leben sind, die am tiefsten und am gründlichsten wirklich Gott hingegeben sind, die durch echte Härte gegangen sind, ja, oder wo eben wirklich diese Frustration mit der Außenwelt genau zu dieser Bereitwilligkeit, dieser Erscheinungswelt zu sterben, führt und dazu beiträgt, wirklich in Gott hineinzusterben und das Leben wirklich Gott hinzugeben. Und das ist eine tiefere Erfüllung, die dann darin gefunden wird, eher als dein Mann, dein Haus, deine Kinder, deine Schafe, was weiß ich, was man noch so alles von Reichtümern sammeln kann, Brillanten, Juwelen, keine Ahnung, Autos.
Ja, ist aber schön.
Und letztlich ist das Teil dessen, ja, was wir immer wieder auf dem spirituellen Weg erfahren, dass all das enttäuscht wird. Und sei es darin, dass wir damit konfrontiert werden, dass es vergänglich ist. Dass selbst wenn wir es gewinnen, es uns verloren gehen kann. Dass alles, was wir zu haben scheinen, verloren gehen kann. Und selbst wenn wir es nicht direkt verlieren, sind wir mit der Angst konfrontiert und mit dem Schmerz, dass wir es verlieren könnten. Da kommen wir eh alle nicht drum rum, auf eine Weise.
Und irgendwann verlieren wir es ja auch.
Ja, auf jeden Fall.
Das ist ja auch so.
Ja.
Spätestens am Ende unseres Lebens werden wir alles loslassen müssen. Ne? Und wir wissen nicht, wann es ist. Kollektiv auch wissen wir nicht, wann es ist. Gibt gute Nachrichten, gibt schlechte Nachrichten. Ja.
Und manchmal gibt es in den schlechtesten Nachrichten besonders gute Nachrichten. Ja, gerade weil in diesem tiefsten Loslassen oder selbst wenn dir was weggerissen wird, entdeckt werden kann, was dann bleibt. und was dich dann hält, wenn du allen Halt zu verlieren scheinst.
Tatsächlich nochmal um deine Liebe zu Ramana auch als sozusagen eine Form des Göttlichen auch ja, wertzuschätzen. Ja, die kannst du auch auf der, sag ich mal, auf der feinstofflichen Ebene kannst du das spüren und aufnehmen. Ja. Tatsächlich, die Leute, die im Ramana Ashram waren, wo wir ja auch immer noch ab und zu hinfahren in Indien, in Südindien, viele seiner Schüler waren todtraurig, als er gestorben ist. Ja? Wie,
natürlich.
Oh mein Gott, ja, der geliebte Lehrer, der uns Weisheit nahegebracht hat und der
dessen
Präsenz wir sein.
Glückseligkeit
ja?
war.
Ja, und der ist jetzt weg. Ja? Und die sind oft auch durch so eine Art von ja, Trauer und Abschiedsprozess gegangen. Aber ganz viel von ganz vielen gibt es dann die Berichte, dass nachdem das sozusagen wie durch war, dass sie seine Präsenz da, an dem Ort, aber auch an anderen, nicht nur an dem Ort, sondern dann auch, wo sie dann irgendwann auch waren, noch deutlicher gespürt haben eigentlich, nach seinem physischen Tod. Ja.
Hast du ihn noch ungetrennter, noch unmittelbarer.
Und in dem Sinne, ja, wenn du da eine Verbindung hast, dann darfst du Ramana lieben und dann auch merken, dass du von ihm geliebt wirst. Dass das eine Inkarnation von Liebe war. Und noch ist. Bei manchen tatsächlich taucht er in Träumen dann manchmal auf. Bei mir taucht er ab und zu mal in Träumen auf, leider nicht so oft. Ja. Aber einfach auch so, von diesem Geschmack her. Das kannst du als Ressource in dir wirklich, die Verbindung ist so wertvoll, die du da hast.
Ja.
Und zu anderen. Manchmal sind es eben andere Lehrer, andere Wesenheiten oder so. Ja. Da muss nicht diese spezielle Form sein. Aber wenn es auftaucht, ist es so wunderschön und das darf als unterstützende Kraft wirklich genossen werden und genutzt werden, kann sich davon nähren lassen. Vielleicht auch nochmal, und ich weiß nicht, ob das jetzt sozusagen der therapeutische Teil in mir ist, der so ein bisschen korrekt sein will mit Selbstmordgedanken, aber tatsächlich auch für euch selber und für einen Umgang mit Menschen, die Gedanken über sich selbst oder sterben wollen, sich selbst umbringen, äußern. Ja? Da können wir, was eine Differenzierung ist, auch oder auch wichtig zu sehen, wenn es ganz konkrete Gedanken werden, wenn du merkst, dein Geist spinnt sich darum, wie hänge ich mich jetzt morgen auf oder welches Gift kaufe ich mir jetzt demnächst sozusagen, ja, wenn das konkreter wird, das kann dann durchaus auch Warnhinweise sein, dass du dir vielleicht noch mehr Hilfe holst oder überhaupt, auch wenn ihr Kontakt habt mit Suizidgefährdeten, wenn die Gedanken konkreter werden, so, dann ist oft noch was anderes angesagt oder noch andere Hilfen manchmal auch dran, ne? Nur um das noch ein bisschen mit reinzunehmen. Weil manchmal ist es wirklich auch, ja, es gibt diese Kräfte in uns, die sich selbst zerstören wollen. Letztendlich wollen sie auch Glück, die wollen einfach Ruhe haben, die wollen endlich Schluss machen mit dem ganzen Zeug im Kopf. Ja, ist so total verständlich, ja. Aber eben in den meisten spirituellen Traditionen wird es nicht empfohlen, sich umzubringen. Insbesondere unser auch nicht, ja. Es gibt ja einige Sekten, wo das dann gemacht wird. Eben weil auch
heute.
Ja, wo seid ihr hier gelandet? Ne?
Wir stellen die Getränke.
Das Sommerfest.
Ja.
Das Sommerfest. eben Nein. weil das eben auch, ja, wenn es sozusagen, wenn das aus der Motivation gemacht wird, um das Leiden, um Schmerz zu vermeiden, dann scheint es, würde ich sagen, das ist keine Hingabe, das ist kein Sterben in Gott hinein, sondern irgendwie eine Flucht auch. Ja.
Es geht nicht darum, den Körper zu töten, das weißt du auch.
Die Gedanken habe ich auch nicht mehr.
Gut. Mhm. Ja, ich hatte auch den Eindruck, dass das sehr klar ist und dass es wirklich eher um dieses Sterben in Gott hineingeht. Ja, schön. Und sonst meldest du dich bei uns und gibst uns rechtzeitig eine faire Chance, okay?
Ja. Ja.
Abgemacht. Okay. Ja, wirklich, Eli hat das auch oft sehr sinnvoll differenziert, finde ich, dass er gesagt hat, es geht, im Endeffekt geht es um die Bereitwilligkeit zu sterben. Und die beinhaltet die Bereitwilligkeit zu leben. Denn bereitwillig zu sein zu sterben, ist was anderes genau genommen als sterben zu wollen. Mhm. Ja, sterben zu wollen und wieder, ja, da können wir durchaus das auch noch differenzieren, ja, wenn es wirklich dieses eigentlich in Gott hinein sterben wollen ist, da spricht wirklich ja auch einfach diese Sehnsucht, ja, zum einen die Sehnsucht mit dem Geliebten verschmelzen zu wollen, ja, als auch durchaus ja auch eine berechtigte Sehnsucht, das Quälende hinter dir zu lassen, ja. Und doch braucht tatsächlich auch dann gerade diese Bereitwilligkeit zu sterben, manchmal eben auch die Bereitwilligkeit zu leben, sogar im Sinne von das halt zu ertragen, was auch immer da dann passiert. Und auf eine Weise sogar darin Erleichterung zu finden, je weniger du damit kämpfst, je weniger du glaubst, du müsstest das loswerden oder auch nur in Ordnung bringen. Aber es ist auch erlaubt, in Ordnung zu bringen, was du in Ordnung bringen kannst, damit dein Leben schöner und leichter ist. Ja, das ist hoffentlich auch klar. Mhm. Und wirklich die Unterstützung zu holen. Ja. Denn tatsächlich, so sind menschliche Wesen nicht angelegt. Wir können nicht wirklich alleine leben, zumindest nicht in dieser Gesellschaft im Endeffekt. Ja, ich meine, klar, es gibt Einsiedlertendenzen oder ja, aber wirklich ganz und gar alleine zu leben, ist eigentlich nicht in der menschlichen Natur angelegt.
Und, nicht hören.
Ja, ich verstehe. Eben, es gibt enneagrammatisch gesehen gewisse Strukturen, die lieber ganz alleine klarkommen wollen würden, weil sich das zu abhängig und gefährlich und verletzlich anfühlt, auf andere angewiesen zu sein. Ja. Die wünschten, sie könnten lieber einfach ganz alleine klarkommen. Aber
klappt nicht.
Klappt nicht, ist leidvoll. Und brauchst du nicht durchzuziehen. Das ist tatsächlich auch eine der Verzerrungen, die dir von der Fixierung eingegeben wird. Die versucht dich zu retten und sagt, mach's doch lieber alleine. Mhm. Ja, dann brauchst du nicht dieses leidvolle, gefährliche, verletzliche mit Menschen in Kontakt sein. Mhm. Ja, aber das ist eine Verzerrung der Fixierung. Da brauchst du nicht zu glauben. Die rettet dich nicht wirklich.
Ich hätte, glaube ich, noch was, wenn das noch Raum hat.
Möchtest du auch hier rüberkommen?
Ich würde hier sitzen,
wie du magst.
Und zwar geht es in Richtung sich selbst an, vielleicht auch Selbstwert, sich selbst an eine größere Stelle zu stellen und Bedürfnisse von anderen nicht über die eigenen zu stellen und eigene Bedürfnisse wahrzunehmen und sie selber zu erfüllen. Also es äußert sich bei mir eigentlich in so ganz alltäglichen Dingen, dass ich das Gefühl habe, ich kann mich gar nicht so wirklich um mich selber kümmern, ohne dass jemand mich erinnert, zum Beispiel, ob ich mir was zum Mittagessen gegessen habe oder ob ich genug getrunken habe. Ich denke dann so am Ende des Tages, oh, ich habe es einfach vergessen, ich habe nicht drüber nachgedacht, aber eigentlich taucht es manchmal so auf als Gedanke und dann ist es aber nicht wichtig genug und ich schiebe es irgendwo ganz nach hinten.
Was scheint stattdessen wichtiger?
Genau. Zum Beispiel
Wenn ich zur Uni fahren muss oder wenn ich lernen muss oder wenn ich erst noch mit dem Hund ausgehe oder denke, ach, ich kann auch erst die Wäsche machen und dann auf dem Weg kann ich in die Küche und mir dann was machen. Und dann kommt aber auf dem Weg vom Garten in die Küche, kommen dann tausend andere Dinge noch dazwischen und dann ist das Essen wieder ganz weit hinten, genauso mit dem Trinken. Also es ist keine bewusste Entscheidung, ich esse jetzt nichts und das ist jetzt so, sondern es ist etwas, was ich selber nicht ich sehe es einfach nicht als so große Wichtigkeit, obwohl das natürlich sehr wichtig ist. Und das weiß ich, aber es umzusetzen ist ganz schwierig für mich. Ohne dass ich das erzwinge, ohne dass ich mir eine Erinnerung ins Handy mache, alle Stunde ein Glas Wasser zu trinken oder alle Stunde was Kleines zu essen oder so.
Kann man ja auch machen, so als praktische Unterstützung.
Erstmal als Übergang, damit du wieder lernst, die Bedürfnisse des Körpers wahrzunehmen und ernst zu nehmen.
Ich meine, es gibt Handy-Apps, die sozusagen so Meditations-Apps, so, ne? Die machen dann, ich weiß nicht, ich habe keine, aber kann man einstellen, alle halbe Stunde einen Gong, so Bing, und das erinnert dich an, ich kann durchatmen oder so, ne? Aber warum nicht auch das für solche Bedürfnisse zu nutzen.
Du kannst dir so eine Meditations-App nehmen und für dich bedeutet der Gong, mal kurz einchecken, was braucht mein Körper gerade eigentlich? Wie geht's mir gerade?
Was mir kam, während du gesprochen hast, wenn wir sozusagen, manchmal schauen wir ja auch aus der Hypnotherapie sozusagen, aus den Grundsätzen, die es da gibt, ja, ist schon ganz spannend, wenn du merkst, da taucht eigentlich der Gedanke auf, so wahrscheinlich willst du denn, was denkst du denn, ich könnte jetzt essen, was essen oder sowas? Ja? Ja. Genau, das ist,
ich sollte was essen.
Ich sollte was essen. Okay, das ist ja auch schon mal spannend, weil so sollte Gedanken, die sind oft nicht so attraktiv. Ja? Also du könntest, manchmal sind Experimente.
Die kommen von woanders. Die Sollte-Gedanken kommen eher so die aus so einer über-ich-artigen Bestimmerstelle. Ja. Und das ich brauche oder ich wünsche mir oder ich hätte gerne, wo wäre das eher angesiedelt? So wie wäre das wirklich in fühlendem Kontakt zu sein mit, was dir gut tun würde?
Ja, es hätte was Tieferes.
Wo würdest du das eher wahrnehmen in deinem Körper?
So naheliegenderweise so aus dem Bauch heraus.
Ja. Und wie ist das, wenn du dir erlaubst, da hineinzuspüren? Was, wenn das mal, wenn wir sagen, okay, wenn du dir so eine App einrichten würdest oder was auch immer, oder dir einfach vornimmst, so alle 1-2 Stunden wirklich mal da hineinzuchecken, mit dem Kontakt zu machen, was von da aus weiß, was würde sich gerade richtig gut anfühlen? Wie wäre das?
Mir kommen dann gleich so Gedanken, wie habe ich denn die Zeit dafür? Also wenn ich zum Beispiel, für mich ist es nicht ungewöhnlich, dass ich 5 Stunden am Stück lerne. Und wenn ich dann alle Stunde aufstehen muss und mir was zu essen holen muss oder was zu trinken,
es ist eine Prioritätenfrage.
Ja, die Priorität der Arbeit ist dann irgendwie bedroht und die Intensität.
Ja, und was verspricht dir die Arbeit und die Intensität der Arbeit am Ende? Was könnte dabei bestmöglich rauskommen?
Am besten, dass ich das, was ich da gemacht habe, erledigt habe.
Und dann? Wozu ist das gut, das erledigt zu haben?
Ja, eigentlich eigentlich ist es für mich selber.
Im Sinne von, was hast du denn davon oder was verspricht es dir zunächst?
Ich habe mir neues Wissen angeeignet.
Und dann? Wozu ist das gut, dir neues Wissen angeeignet zu haben?
Das ist eine gute Frage.
Es könnte sein, dass zumindest das, was da in deinem Bauch lebt, davon nicht so richtig satt wird.
Nee.
Und am Ende auch nicht mal wirklich glücklich. Ja. Könnte sein, dass du eine super erfolgreiche Karriere machst und dir mega Wissen aneignest und irgendwann am Ende feststellst, oh Mist, ich habe irgendwie an mir vorbeigelebt und mich auf der Strecke verloren und vergessen. Das wäre wahrscheinlich kein wirklich erfülltes und glückliches Leben, oder?
Vermutlich nicht.
Also wenn wir das so betrachten, welche Prioritäten willst du dann lieber setzen? Lieber
bei mir.
Aha. Und wie wäre das, das zu wagen, bei dir zu sein und mit diesem Bauchgefühl in fühlendem Kontakt und zu merken, was dir gut tut und was du wirklich willst, selbst auf die Gefahr hin, dass du dann nicht alles Wissen am Ende des Tages in deinen Kopf eingespeist hast, sondern lieber deinen physischen und emotionalen Körper auch ein bisschen genährt hast.
Also jedenfalls würde das schlechte Gewissen wegfallen, das ich dann am Ende des Tages habe.
Das schlechte Gewissen würde dann wegfallen?
Ja.
Das ist doch interessant, ha? Ich hätte jetzt andersrum vermutet, oder meinst du es andersrum?
Nein. Ich hab in beide Richtungen schlechtes Gewissen.
Okay.
Wenn ich das eine mache, das andere vernachlässige, und ich das andere mache und das eine vernachlässige.
Ja, okay. Ja, aber es kann sogar tatsächlich sein, weißt du, dass dieses schlechte Gewissen, dass du hättest, dass du nicht genug gearbeitet hast, ganz ehrlich, dass du das sowieso nicht loskriegst, im Sinne von, na, schon gar nicht, fast wie, je mehr du arbeitest, umso höher werden die Ansprüche, ja, oder? Mal so unter uns gesagt.
Ja, das sowieso.
Ja, in dem Sinne, da wird sowieso nie satt. Sowohl im Sinne von, dass du dich dabei auf der Strecke lässt und das, was überhaupt gesättigt werden könnte. Ja, denn das wird nicht satt. Das sind hungrige Geister, die sind immer noch hungriger, je mehr du sie fütterst.
Ja.
Und wenn das schlechte Gewissen über das Nicht-Essen oder dich nicht gut mit dir umgehen wegfallen würde, man weiß, könnte ja sein, dass du da noch ein bisschen, kleines bisschen mehr Potenzial zum Lernen wieder hast. Mhm. Weil ein schlechtes Gewissen ist ja eigentlich energieraubend. Ne? Das ist
das
ja eine, so ein wiederholendes Denken, wie, oh, es härtet doch und so weiter. Ja. In dem Moment, wo das ist, ist der Verstand fürs Lernen zum Beispiel gerade nicht zu gebrauchen. So, ja, oder da ist dann, ja, da verliert eigentlich an Energie und an Kraft. So.
Ja.
Wobei ich sage, das ist ein Begleiteffekt, ja. Das ist muss man ein bisschen tricky, muss man ein bisschen aufpassen, dass du dich da nicht.
Dass du dich nicht austrickst,
ja.
Um wieder noch mehr schaffen zu können.
Ich sage das eigentlich nur mal so, so heimlich, damit du vielleicht besser mit dir umgehst, sozusagen, ja. Aber es könnte als zwei Lösungen durchaus manchmal rauskommen, dass du vielleicht genau dasselbe lernst. Aber gleichzeitig noch was Gutes gegessen hast, ja, oder dich gut um dich gekümmert hast. Könnte auch sein.
Und selbst wenn nicht, ja, kannst du schauen, welches deine Prioritäten sind und wie du dein Leben leben willst am Ende, ja. Und wirklich, du bist noch so jung, ja. Da scheint es nicht so, als ob das absehbar wäre. Aber das kannst du nicht für immer durchhalten. Ja, du darfst nicht auf Dauer auf deine Kosten leben. Das geht nicht gut auf die Rechnung. Ja, wenn du dich dabei ausbrennst, dann kippst du am Ende einfach um und hast gar nichts davon.
Ja.
Es ist sinnvoll, gut mit dir und mit deinen Ressourcen zu haushalten. Im Sinne von wirklich auch gut mit dir und deinem Körper umzugehen. Und tatsächlich verselbstständigt sich das. Ja, gerade auch aus deiner Persönlichkeitsstruktur heraus gibt es sehr wahrscheinlich eine ganz extreme Neigung dazu, sehr strebsam zu sein, im Sinne von dich dauernd verbessern zu wollen und ein völlig überhöhtes Ich-Ideal zu haben. Zu glauben, du müsstest sonst wie großartig sein und sonst noch was leisten, ja, und dich damit eigentlich selber zu überfordern. Und ich würde sagen, das ist wirklich so ein bisschen wie der Esel, der Karotte nachläuft. Und in dem Fall ist tragischerweise die Karotte auch noch eigentlich Liebe. Liebe und Anerkennung. Und den kannst du auf die Weise ewig hinterherlaufen. Und du findest sie eher in dem Moment, wo du bereitwillig bist, einfach hier zu sein, einfach bei dir zu sein, mal in deinen Bauch hineinzuspüren oder wohin auch immer und dich dem liebevoll zuzuwenden. In dem Moment schon. Und je mehr du das nährst, je mehr du diese Verbindung mit dir nährst, es ist da schon erfüllt. Ja, und kannst du aufhören mit diesem völlig übersteigerten Ich-Ideal hinterherrennen, was dich nie satt machen wird. Das kann ich dir echt versichern.
Danke.
Ja, danke auch.
Und vielleicht noch wenn du wirklich merkst und möchtest das unterstützen, wirklich dieses gut kümmern um dich selbst, so auf einer praktischen Ebene, nochmal hypnotherapeutisch gesehen, es ist ein abstrakter Gedanke, wie ich sollte oder ich sollte jetzt was essen oder sowas, oft auch nicht kraftvoll genug, um deine Aufmerksamkeit zu binden. Wenn du das ein bisschen unterstützen willst, würde ich mir zum Beispiel lieber einen Zettel malen, wo Essen drauf ist. Also irgendwas, weißt du, was mehr ein Bilderleben anspricht oder ein sinnliches Erleben oder irgendwie eine Frucht da irgendwo hinlegen oder sowas oder ne, sowas wie. Das ist auch für unser System leichter zu fassen und leichter umzuorientieren, wenn der abstrakte Gedanke noch mit mit sinnlichem Erleben verknüpft ist. So, und alleine einen Eintrag zu machen ins Handy ist auch, wenn du es zeichnen kannst oder ein schönes Bild hast, dann ist es auch viel wirksamer, als wenn da nur steht, ich muss jetzt essen oder sowas.
Ja. Irgendwann wird es eine App geben mit einem leckeren Geruch oder so.
Ja, stimmt.
Wo dir schon das Wasser im Mund zusammenläuft und es dich automatisch in die Küche führt.
Ja, das ist offensichtlich. Ja, das würde viel mehr Lust machen. Oder so ein Plätschergeräusch, das kann man doch Plätschergeräusch als Wassererinnerung, Trinkerinnerung
sehen. Dann muss ich ja zur Toilette gehen.
Ja, das stimmt auch. Ja, das ist auch manchmal sinnvoll.
Aber da gibt es ja auch schnell Wasser.
Aber dann kannst du das verknüpfen.
Das erinnert mich gerade an. Ich hoffe, ihr habt auch was da. Ja, und auch irgendwie so natürlich, ich meine, ja, wirklich in deinem Alter hat man auch einfach sehr viel Energie, das ist ja auch schön. Also ich meine, 5 Stunden durchlernen, da stöhnten schon die etwas älteren Damen und Herren. Das ist ja schön, dass du so viel Energie hast. Aber auch jetzt schon zu lernen, gut mit dir umzugehen, wirklich. Ich meine, viele Leute verlieren sich tatsächlich dann in dem, da gibt es noch eine spirituelle Ader und ein gutes Umgehen mit sich und dann kommt die Ausbildung und dann natürlich auch unsere Ausbildung, die Ausbildungssysteme heute sind ja auch darauf angelegt, dass du irgendwie so schnell so viel verinnerlichen musst. Das ist auch ein systemisches Problem. Ne? So. Und wenn du dir da Freiheitsgrade entwickelst, da nicht automatisch mit schwingen zu müssen, jedenfalls so, dass du dich nicht selbst zerstören musst, sondern da auch, ja, dann bist du ein Vorbild dafür, dass man in diesem System vielleicht auch einen guten Abschluss machen kann, ohne dass man sich da irgendwie für ja, kaputt machen muss oder so. Dann machst du vielleicht noch eine Studi-Selbsthilfegruppe auf oder so. Wer weiß.
Wer hat das nochmal gesagt, dass wir heute ein viel effektiveres Ausbeutungssystem haben als die alte Sklaverei, weil das verinnerlicht worden ist, dieser Sklaventreiber.
Ja. Ja? Ein Philosoph.
Und weil der uns vorgaukelt, das wäre in unserem Interesse. Ja, das wäre für dich, dass du dauernd irgendwas erreichen müsstest.
Ja, wir haben kein Feindbild mehr eigentlich, die man so, gegen
den man... Das stimmt.
Ja, du kannst es nicht veräußerlichen in dem Sinne. Ja? Und dadurch ist es schwerer, dagegen zu rebellieren.
Mhm.
Ja?
Ja, stimmt.
Weil es scheint, als ob es für dich wäre, dass du dauernd noch besser und noch mehr leisten willst.
Sicher in Schule und Kindergarten.
Ja.
Ja, und auch, ich weiß nicht, was du ob du studierst oder, ja, ich meine, wirklich seit der Bologna-Veränderung da in Europa, wo diese Studienpläne europaweit festgesetzt wurden, hat sich das echt wahnsinnig verändert, glaube ich. Ne? So, ich meine, du bist ja Lehrerin und so. Dass da wirklich mehr, wirklich wird daraufhin getrimmt oder die Jugend oder die Studierenden daraufhin getrimmt werden, diesem kapitalistischen System möglichst schnell als Arbeitskraft zur Verfügung zu stehen, anstatt mal Studium als geistige Erweiterung zu sehen, wo wir, als ich noch Psychologie studiert habe, ich glaube, bis zum 14. Semester oder so war ich eingeschrieben. Ich habe ja auch gar nicht mehr richtig studiert, aber da war total viel Raum. Konntest du nochmal hier was in andere Fachbereich schauen und da und so.
Und da haben einige Profs schon gesagt, so, oh, was macht ihr denn? Wieso stresst ihr euch denn heute schon wieder so? Wir haben das doch alles extra für euch durchgekämpft und erobert, diese Freiräume sozusagen. Ja, so in den 60ern irgendwie, wo die
Mein Partner konnte ihre Diplomarbeit über Satsang und Psychotherapie machen. Ich habe auch eine Diplomarbeit
die
angefangen.
Die sind schon alle in Rente.
Satsang-Leute interviewt, aber ich habe nicht zu Ende
gekriegt. Denen das noch also. Ging. Entschuldigung.
Ja, nö, gerne. Ich habe ja auch. Ja, aber ist ja klar.
Interessanterweise ist dieser Zeitaspekt auch gar nicht so dringend. Also ich rechne schon damit, dass ich also mit Ende 20 vielleicht in den Job gehe und dann selbst dann vielleicht
mit
noch was
Ende
anderes
20
studiere. Das ist gar nicht.
Na gut, dann hast du da für dich selbst
Anfang
sozusagen.
Anfang 20 für 10 Jahre ist für Studium schon ganz großzügig gerechnet. Ja. Das ist das ganz interessant, dass das irgendwie so, ja, woher das kommt.
Dass du dir da in dem Sinne keinen Druck machst sozusagen, sondern dir selbst Freiräume kennst.
Ja,
das
ist auch schön.
Hm. Und das ist wiederum das Spannende und vielleicht auch ein Freiheitsgrad, dass heutzutage Karrieren ja manchmal wirklich so in die eine Richtung gehen und machst du eine Zeit lang das und dann machst du wieder was anderes. Das hat also auch ja nicht nur negative Sachen, aber ja, ist doch schön. Ja.
Und mehr gibt es ja auch Menschen, die die Auffassung vertreten, da es sowieso mehr und mehr diese Entwicklung geben wird, dass uns die Arbeit im Sinne von was auch immer produziert und hergestellt wird, abgenommen wird, ja, dass das eigentlich Wesentliche, wofür menschliche Arbeit noch gebraucht wird, genau diese Qualitäten dessen sind, die du nicht durch dich beeilen oder Wissen anhäufen oder dich anstrengen erreichen kannst, ja, sondern eben mehr diese Weite des Geistes oder das verknüpfende, überschauende, assoziierende Denken und vor allem auch das Fühlende, ja, das Mitgefühl oder die Kapazität wirklich Konsequenzen zu überblicken, ja, oder kreativ zu werden. Ja. Und das entfaltet sich eh nicht unter Druck und mit Anstrengung, sondern eher gerade indem du in einem guten, fühlenden, satten Kontakt mit dir und dem Leben bist. So, was wenn wir mal annehmen und eigentlich auf eine Weise hoffen können, dass das eher die Ressourcen sind, ja, die gebraucht werden eigentlich. Den Rest können die Maschinen übernehmen. Da werden wir eh überflüssig werden. Die können sowieso viel besser, viel schneller, viel genauer denken und Wissen von überall her zusammensuchen.
Das Wissensmantra noch singen, ja? Vielleicht das Gayatri-Mantra.
Ja.
Was vielleicht auch ja zeigt. Ich meine, das Gayatri-Mantra ist eines der ältesten Mantren der Menschheit, sollte es jedenfalls sein. Ja? Wer weiß, 4.000 Jahre alt oder so. Zeigt eben auch, dass Wissen auch oder Worte eben auch noch was anderes transportieren können als oberflächliches Wissen.
Das erste. Ich fange mit dem ersten an. Mal gucken, wie weit wir kommen. Nein.
Oh,
Danke fürs Herzen und Shanti.